dieser Fehler wird auch in vielen Kliniken gemacht, dass Mehlchen teilweise für mehrere Portionen zubereitet werden. Also vielleicht da auch nochmal überlegen, dass der Fortifier-Zusatz erst in die Milch kommt, wenn das Kind auch die Milch dann erhält.
Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau.
Diese Folge wird präsentiert von Ameva.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Stillleben aus einem Berliner Altbau. Und ich bin gar nicht alleine, bei mir sind zwei wunderbare Frauen, die sich mit Muttermilch auskennen. Hallo Katrin.
Ja, hallo. Also, ich kenne die ja alle, ich muss mich nicht groß weiter vorstellen, aber ich würde unseren Gast bitten, noch mal kurz was zu erzählen. Hallo.
Hallo Caroline Köttnitz, sehr schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich heute hier Ameva vorstellen darf. Ich selbst bin Gynäkologin und arbeite in einer Praxis und nebenbei bei Ameva. Mein Vater, Dr. Franz Köttnitz, ist der Ideengeber von Ameva und da steht eben dieser Zusammenhang. Ich gehe mit ihm auf Messen und stelle Ameva vor. Ich plane Krankenhausbesuche, um eben auch Ameva vorzustellen. Wir halten Vorträge, wenn das gewünscht ist, und ich kümmere mich so ein bisschen um die Social-Media-Plattform von Ameva.
Sehr schön, toll, dass du heute bei uns bist. Wir haben ganz viele Fragen, oder ich habe ganz viele Fragen, die wir so abarbeiten werden heute. Aber ich glaube, weil du das Stichwort Ameva schon gesagt hast und ihr vielleicht auch schon mal gegoogelt habt oder schon was von Ameva gehört habt, als allererstes, was ist Ameva und woher kommt der Name?
Also der Name tatsächlich kommt von Amme und Eva und wurde dann dementsprechend zusammengesetzt in Ameva. Und ich erinnere mich noch, dass wir alle so ein paar Vorschläge hatten und dann am Ende wurde es Ameva. Mhm. Ja, was machen wir? Also erstmal, wir sammeln deutschlandweit Frauenmilch, Muttermilch ein und stellen daraus eben ein gefriergetrocknetes Pulver her, ein Milchpulver oder eben Fortifier für Frühgeborene. Ja, und das super. Eben auf reiner Frauenmilchbasis.
Ja. Genau, also das ist ja dann, im Endeffekt habt ihr ja das... das ins Leben gerufen, was man sich, glaube ich, so als stillende Person die jetzt kein weiteres Wissen darüber hat, wie sowas funktioniert, immer denkt, wieso wird denn nicht einfach aus Frauenmilch so ein Pulver hergestellt, was andere aus Kuhmilch machen?
Na, Mila, ich denke, dass das Bewusstsein gar nicht so groß ist bei uns in Deutschland. Woher kommt die Pulvermilch? Von den Firmen? Und das ist ein Riesengewinn, wenn jetzt endlich eine Firma, und da bin ich deinem Vater unglaublich dankbar, muss ich sagen, weil als Gynäkologe sich diesem Thema auch zuzuwenden und das als so notwendig und wichtig für die kleinsten und empfindlichsten Menschenkinder, die wir hier haben bei uns, so etwas zu entwickeln. Ich hätte mir auch gewünscht, dass da mehr Pädiater vielleicht auch mit bei sind, ne? Weil die sich ja eher um Frühgeborene kümmern und um Ernährung von Frühgeborenen und dort wissenschaftlich auch mehr vertreten sein sollten. Also von daher, ich finde es einfach großartig, dass es endlich auch in Deutschland eine Firma gibt, die sich dem Thema widmet und dass wir da endlich auch auf Frauenmilchbasis, auf Spendermilchbasis adäquate Fortifier und eben auch Milchpulver haben für die Kinder, dass sie nicht auf Kuhmilch zurückgreifen müssen, weil wir wissen ja, dass es Neckrisiko, Sepsisrisiko und vieles andere mehr deutlich erhöht ist.
Genau, er als Gynäkologe hat eben einfach während seiner Arbeitsjahre festgestellt, wie schwierig es ist, Frauenmilch für Frühgeborene zu besorgen oder eben die Möglichkeit zu geben, dass sie halt auf Frauenmilchbasis ernährt werden, und hat dann eben 2014, ich erinnere mich nämlich noch ganz genau dran, uns beschrieben, dass er so ein Review gelesen hat, in dem schon mal beschrieben wurde, dass man doch eigentlich Frauenmilch auch gefriergetrocknen könnte. Also er hat quasi die Idee aufgegriffen und hat sich gedacht, Mensch, das könnte man doch irgendwie mal versuchen oder mal machen. Mhm. Und hat dann damals zu der Zeit ja noch voll gearbeitet und hat dann von Hebammen auch netterweise Unterstützung bekommen, die dann eben Frauen befragt haben, die zu viel Milch hatten, könnten wir die mal nutzen, um einfach irgendwie erstmal so diesen Kontakt herzustellen und eben auch mal Versuche mit Frauenmilch durchzuführen. Und da gibt es eigentlich so einen Fun-Fact, deswegen erzähle ich das, weil dann so ein ganz großes Labor, denen hat er dann diese Proben von dieser Frauenmilch zugeschickt und die haben dann angerufen am nächsten Tag ganz ängstlich und haben gesagt, also was müssen wir denn jetzt eigentlich für Schutzanzüge uns bestellen, damit wir mit dieser Milch arbeiten können?
Ja, ja, Wahnsinn. Okay, aber das finde ich eigentlich, das Bild finde ich total schön. Wir haben ja alle mittlerweile gefriergetrocknete Früchte in unserem Müsli oder so, ne?
Ja.
Und das ist ja auch nichts, was jetzt vermutlich von einer riesen Wissenschaft dahinter steckte. Das hat man einfach mal gemacht. Und dann festgestellt, ah ja, funktioniert, dass man die Erdbeeren so isst und schmeckt sogar richtig lecker. Wie ist es denn mit Nährstoffen? Also wenn man jetzt mal ganz basic, ihr habt dann, oder dein Vater, ihr habt dann diese Milch gefriergetrocknet und zu einem Pulver gemacht, wenn man die jetzt aufwärmt. Ganz klassisch, wie man es auch mit Frauenmilchersatznahrung machen würde. Mischt man das mit Wasser an?
Genau, also es ist so, dass die Milch ja erstmal gefroren bei uns ankommt und dann eben durch diese...
Die gespendete Milch.
Genau, die kommt dann an und dann wird die eben in dieser hochmodernen Anlage verarbeitet und durch dieses schonende Gefriertrocknen, das ist nur eine Kurzzeiterhitzung, bleiben eben die wertvollen Nährstoffe der Muttermilch weitestgehend erhalten. Es bleiben die Immunglobuline erhalten, es bleiben die humanen Oligosaccharide. Wenn man sich das überlegt, wie viele es da eigentlich gibt und die von der Wirtschaft künstlich versucht werden nachzubauen, die bleiben erhalten. Und dementsprechend ist es einfach eben ein Produkt, genau, was man dann eben wieder mit Wasser oder aufbereitet und kann dann wieder als vollwertige Mahlzeit, wenn das Frauenmilchpulver ist oder eben der Fortifier der vorhandenen Muttermilch oder gespendeten Milch zugefügt werden.
Okay. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, wir müssen unsere Hörerinnen, die nicht vom Fach kommen, noch ein bisschen besser abholen. Wie kommt ihr an Frauenmilch?
Also wir haben tatsächlich am Anfang, natürlich sind für uns Hebammen sehr, 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 sehr wichtig, da die Hebammen an den Frauen dran sind, besonders zum Beispiel nach der Geburt, wenn die Hausbesuche machen oder im Krankenhaus mitbekommen, dass eine Frau zu viel Milch hat, dann sind wir natürlich auch darauf angewiesen oder froh darüber, wenn die sagen, oh, sie haben zu viel Milch, melden Sie sich doch bei Ameva. Aber mittlerweile ist es auch so, dass die Frauen untereinander natürlich irgendwelche Gruppen bilden auf Facebook und dann eben sich gegenseitig sozusagen, ah, da gibt es doch diese Firma, da kann man die Milch eben abgeben, spenden. Und an sich ist es so, dass die Frauen telefonisch zu uns Kontakt aufnehmen können. Sie können über unsere Webseite, da ist ein Kontaktformular, das können die einfach nur ausfüllen und dann melden wir uns wiederum bei den Frauen. Und es geht dann darum, dass man eine kurze Anamnese erstmal erstellt. Wir müssen natürlich ein paar Daten aufnehmen und überprüfen. Und im Endeffekt kriegen dann die Frauen nach diesem Gespräch, wenn sie dann sagen, wir wollen gerne spenden, eine Mappe zugeschickt mit allen Unterlagen und ein kleines Röhrchen für eine Blutentnahme, auch mit dem ganzen Blutentnahmeset. Dann muss das einmal abgenommen werden, wird dann zu unserem Labor geschickt. Also das können die wirklich dann in den Briefkasten stecken, landet dann bei unserem Labor. Und wir müssen den Mutterpass einmal uns anschauen, aber auch da ganz einfach eine Kopie schicken oder per E-Mail, sodass die Frauen gar nicht so viel Aufwand haben. Und wenn die dann tatsächlich zugelassen werden, also das wird dann natürlich alles genauestens kontrolliert, dann werden sie zur Spende zugelassen und kriegen dann von uns quasi alles zugeschickt. Also die kriegen die Milchbeutel zugeschickt, die kriegen eine elektrische Milchpumpe, die kriegen diese kleinen QR-Codes, die dann extra natürlich für die Frau sozusagen die Nummer dann sozusagen, dass man das alles wieder zuordnen kann. Und dann können die loslegen.
Vielleicht darf ich hier noch mal was ergänzen, warum Blutentnahme und Untersuchung, das ist schon sehr wichtig, wenn eine Mutter Milch spenden möchte. Das macht man auch auf den frühgeborenen Intensivstationen so, dass wenn für das eigene Kind deutlich mehr Milch produziert wird. Darüber haben wir ja schon mal besprochen, Mila, dass wir die Mütter in eine Überproduktion bringen möchten. wird immer bei Spendermilch die Milch und das Blut der Frau, der spendende Frau, untersucht auf HIV, auf Hepatitis, auf CMV. Das ist ganz wichtig, weil es im Prinzip wie eine Blutspende gehandelt wird vom Gesetzgeber her. Und deshalb werden die Frauen eben halt auch gut untersucht. Also Blut und die Milchspenden werden untersucht, damit eben halt der Empfänger, das empfangende Kind, kein Risiko eingeht diesbezüglich. Mhm. Und ja, da hätte ich vielleicht auch noch eine Idee für euch, für die Firma, dass ihr nochmal an die, oder das können wir jetzt auch über den Podcast nochmal machen, an die Frühcheneltern appelliert, weil die Frühchenmütter, wenn sie auf einer Intensivstation begleitet werden, die sehr einen hohen Wert auf Frauenmilch, Muttermilchernährung bei Frühgeborenen legt, die sind alle in einer Überproduktion und häufig ist der Tiefkühler voll, voll, voll. Und die Eltern nehmen die Milch dann auch wieder mit nach Hause. Die wird nicht immer nur gespendet, manchmal auch verworfen, da blutet mir das Herz. Und es ist auch zu bedenken, dass Frühgeborenenmilch nochmal eine andere Zusammensetzung hat als reife Frauenmilch.
Genau, dazu kann ich schon sagen, dass wir das auch schon festgestellt haben, dass das oft so ist. Und wir haben auch dementsprechend schon so ein kleines Schreiben oder so einen Zettel entwickelt sozusagen, dass die Frauen, die im Krankenhaus sind und sagen, zum Beispiel manche sagen ja auch, nee, ich kann jetzt die ganze Milch gar nicht mit nach Hause nehmen. Genau. Dann müssen die uns nur ein Okay geben, weil wir das natürlich rechtlich einmal absichern müssen. Und wenn die dann sagen, ja, holen Sie die Milch ab, fahren wir sogar ins Krankenhaus und holen da auch sogar dann die Milch ab, damit sie eben nicht verworfen wird.
Ja,
und
super.
Ebenso zu Hause natürlich. Klar, wir müssen dann natürlich den Check-up trotzdem durchführen, aber wenn das alles in Ordnung ist, nutzen wir dann auch diese Milch sehr gerne.
Du hast gerade ein richtig wichtiges Stichwort gesagt, Katrin, was bei mir eine Frage aufgeworfen hat schon im Vorfeld, und das heißt Blutspende. Also, natürlich wird alles gecheckt, davon gehen wir aus. Das ist ja alles, ne, dass egal, ob du eine Frauenmilchbank mit deiner Milch belieferst oder Ameva, es wird alles kontrolliert. Aber es gibt kein Geld dafür. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich in Deutschland Blut spende, kriege ich ja so eine Aufwandsentschädigung, was ja auch viele machen, was ja auch ein Anreiz ist. Also ich weiß, ich habe als Studentin dauernd Blut gespendet, habe den Fuffi mitgenommen, so das Frühstück. Wieso ist das, also ist es irgendwie ethisch so, dass man dafür kein Geld nehmen darf für Frauenmilch?
Genau, also ethisch ist es einfach, das ist ja sowieso schon ein sehr sensibles Thema und man möchte einfach, Ameva möchte auch nicht den Eindruck geben, dass man sozusagen einfach nur die Frauenmilch kauft oder Muttermilch und dann eben verkauft. Aber es ist halt ethisch ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema und aus diesem Grund ist es so, dass viele Frauen, die bei uns auch Milch spenden, das einfach machen, weil sie wissen, ich hatte selber ein Frühchen und die kennen einfach diese Situation oder sind wirklich einfach froh, wenn sie helfen können. Aber im Endeffekt wird das belohnt in dem Sinne, dass sie so viel Mehraufwand betreiben und bekommen am Ende der Spende einen Gutschein, den sie sich selber aussuchen können.
Okay, also so eine, in dem Sinne, Honorierung gibt es nicht. Ich komme nur drauf, weil in Amerika ist es ja ein richtiger Markt. Da gibt es ja diese ethischen Hürden nicht, wie bei uns in Europa so strikt.
In Amerika ist es aber auch so, dass, dass Frauenmilch auch so verkauft wird im Internet, ne? Und das ist dann wieder so, das hatten wir hatten eine Kollegin in Hamburg vor vielen Jahren, die das auch versucht hat, hier in Deutschland zu integrieren. Und sie wurde da ziemlich schnell auch ziemlich niedergemacht, würde ich jetzt mal sagen. Also es birgt natürlich auch dann ein Gesundheitsrisiko. Wird die Milch gepanscht, ne? Also verdünnt, wenn ich sie verkaufe. Wenn ich jetzt im Internet anbieten würde, ein Liter meiner gespendeten Milch, nur als Beispiel so 50 Euro, ne? Punche ich die, nehme ich Drogen, trinke ich Alkohol, ja, kiffe ich, nehme ich Medikamente, leidet vielleicht mein eigenes Kind darunter. Da sind schon viele Aspekte dabei, die man sich gut angucken sollte und eben halt der Gesundheitsaspekt ist einfach auch ganz wichtig, wie bei euch, ne, dass ihr auf die ganzen gesundheitlichen Dinge auch reagiert und dass, wenn eine Frau eben HIV-positiv ist, kann sie nicht spenden. Mhm. Ne, sie kann schauen mit ihrer Viruslast und ihr eigenes Kind mit der eigenen Milch versorgen, das ist kein Problem, aber das Problem ist dann schon, und das möchten wir nicht für andere Kinder.
Genau, also Ameva legt auch natürlich Wert auf einen hohen Standard. Also ja. das Produkt wird mikrobiologisch, toxikologisch getestet. Während des ganzen Prozesses wird halt immer sichergestellt, dass da wirklich nichts passiert, da es ja einfach um die Frühchen geht. Und genau. Und Ameva will halt eben auch nicht, dass das Ganze als Lifestyle-Produkt. Deswegen ist auch das, die Fortifier oder das Milchpulver sozusagen nur über neonatologische Stationen oder nur bei Ärzte oder Hebammen, Krankenhäuser möglich, das zu bekommen. Das wird eben nicht im Einzelhandel verkauft.
Okay, aber gut, dass du das nochmal sagst, Caroline, weil ich glaube, wenn man das erstmal so hört, denkt man sich, oh wow, also das ist ja ein Riesenmarkt, damit kann man richtig reich werden, wenn wir jetzt ganz, ganz viele Frauen, ne, wenn wir das jetzt ganz groß aufziehen und ganz viele Frauen Milch spenden und das Pulver dann im Einzelhandel verkaufen, dann könnten wir, ja, aber dann würde es halt auch wieder in so eine Ecke gehen, wie Katrin gerade meinte, wie es in den USA ja auch ist, die Nachfrage könnte man vermutlich gar nicht stellen, die dann käme. Das heißt, ja, langfristig gesehen wäre das absolut, finde ich, ein Ziel zu sagen, es gibt Muttermilchpulver zu kaufen, also einfach diese Frauenmilchersatznahrung vom Markt zu verdrängen. Aber gut, das ist eine Utopie.
Wenn die Frauen dann eben zugelassen wurden, dann bekommen die, wie gesagt, das zugeschickt. Auch eine elektrische Milchpumpe bekommen die von uns zugeschickt. Und dann müssen die, wäre es schön, wenn sie in ihrem Gefrierfach sozusagen einen Bereich freiräumen, dass dann die gefrorene Milch eben nicht neben den anderen Gefriergütern liegt. Und die Beutelchen sollte man dann nicht überfüllen, weil sich natürlich die Milch auch ausdehnt. Und wenn eine bestimmte Menge von Milch, von Muttermilch gesammelt wurde, kommt unser Fahrer nach Hause, bestimmtes Zeitfenster, wenn die Zeit haben, und dann holt er das tatsächlich zu Hause ab. Der kommt dann auch mit einer speziellen Gefrierbox, sage ich mal, damit die Gefrierkette nicht unterbrochen wird bei minus 18 Grad. Und das Ganze kommt dann zu uns nach Werder und wird dann dort weiterverarbeitet in die Produkte, die ich vielleicht nachher noch vorstelle.
Und kann ich als Mutter, also gibt es so bestimmte Sachen, die ich erfüllen muss? Also darf mein Kind nur so und so alt sein? Oder muss ich im Umkreis von x Kilometern von Werder leben? Oder, weil das klingt ja auch alles noch nach so einem Mikrokosmos, wenn ihr einen eigenen Fahrer habt und das nicht von irgendwelchen Postmitarbeitenden abgeholt wird, der ja irgendwann bei einer hohen Nachfrage gar nicht mehr bedient werden kann.
Also wir haben nicht unseren eigenen Fahrer, sondern es läuft auch über einen Transportunternehmen und wir holen die Milch deutschlandweit ab. Egal, ob es ganz oben im Norden, egal, ob es im Süden, egal, ob es das kleinste Dorf ist, wir holen es wirklich deutschlandweit ab. Also die Milch wird deutschlandweit gespendet und deutschlandweit eingesammelt. Und über dieses Transportunternehmen läuft das. Die haben ja dann auch, wenn mehr Bedarf besteht, auch mehr Fahrer, die das dann abholen können.
Und da hoffe ich jetzt, Mila, dass wir da auch ein bisschen was mit beitragen können mit unserem Podcast. Willst du wieder pumpen? Nein, ich will jetzt nicht wieder pumpen.
Ab in die Lackung.
Aber dass wir durch den Podcast nochmal viele, viele, viele Mütter und Frauen und Personen erreichen.
Total.
Und auch Frühcheneltern, die sagen, ich möchte hier was Gutes tun und ich möchte meine übrig gebliebene Milch spenden, ne? Gerade so nach so einer Neo-Zeit, wenn dann das Kind ausschließlich gestillt wird und alles gut läuft und man auf diese Reserven, die ja wirklich immens riesig sind, teilweise, wenn die Frauen gut in die Laktation geführt wurden, dass man die nicht verschwendet, weil das ist Gold wert. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ne? Es ist ein Geschenk ans Leben und vielleicht, weil wir jetzt ja auch Werbung machen für Ameva, es ist uns einfach wichtig, dass die Frühgeborenen in diesem Land besser ernährt werden und ausschließlich mit Frauenmilch ernährt werden. Am besten natürlich mit der Milch der eigenen Mutter. Wenn das aber nicht möglich ist, weil gesundheitliche Schwierigkeiten da sind, weil die Mutter keine Milch produzieren kann aus eigenen gesundheitlichen Gründen, wie auch immer, und dass die Kinder eben halt die gleiche Chance haben, ja, wie andere Babys. Und das ist mir einfach ja seit vielen Jahren wichtig.
Müssen die Kinder ein bestimmtes Alter haben von der Frau, die spendet? Oder dürfte ich, mein Kind ist anderthalb, jetzt auch für euch spenden? Weil ich kriege ja meine Milchproduktion auch wieder hoch.
Die Mamas können sich gerne bei uns melden. Und wenn die dann mit dem Spenderinnen-Service sprechen, dann wird das individuell mit denen besprochen. Aber an sich ist es erstmal kein Problem.
Standard ist ja einfrieren 6 bis 12 Monate bei minus 18 Grad.
Also das im ist der offizielle nicht, Standard. Sondern im Gefrierschrank.
Ja. Aber wir können natürlich auch trotzdem jede Milch nutzen, in dem Sinne dann auch als Versuchsmilch, ne? Weil man ja trotz alledem immer wieder schauen muss, wie bestimmte Inhaltsstoffe reagieren auf was. Also wir können auch jede Milch sozusagen dann für sowas nutzen. Das ist auch wichtig. Genau, die Hauptkriterien sind natürlich Medikamenteneinnahme. Wir müssen uns natürlich auch verlassen, dass auch zum Beispiel Frauen während der Spende, wenn die dann irgendwie krank werden oder Medikamente einnehmen, das müssen wir natürlich dann erfahren. Im Endeffekt, wenn es jetzt eine Frau mal vergisst zu sagen, die Milch wird eh getestet, das kommt dann halt raus, ist dann halt eben nur schade, dass man dann, ne, weil die Milch wird ja auch gepoolt, zu gewissen Maßen gepoolt, aber im Endeffekt passiert dann trotzdem nichts, aber wenn sie es uns von vornherein eben sagen, dann kann man das schon besser steuern.
Ja, aber dadurch, dass die Frauen ja kein Geld dafür bekommen und es kein Geschäft ist, glaube ich, ist da auch die Verlässlichkeit eine ganz andere, als wenn jetzt jemand das als Verdienstmöglichkeit sieht. Stimmt. Und damit eben halt auch Dinge vertuscht. Ne? Das sind ja wirklich Frauen, die hinter diesem Thema stehen und ich denke, dass da wenig passiert. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Ihr holt nicht nur die Spenderinnenmilch ein und macht daraus dieses Pulver, sondern, wie vorhin schon erwähnt, ihr produziert einen Fortifier auf Frauenmilchbasis. Wann benutze ich einen Fortifier und wofür?
Also ich kann erstmal dazu sagen, dass jetzt zum Beispiel bei Ameva, dass es 2 Fortifier gibt, weil dann kommt man sozusagen auch zur Erklärung. Es gibt einen Fortifier, der extra für die über der 31. Schwangerschaftswoche geeignet ist. Wir haben bei Ameva dann auch so eine standardisierte Zusammensetzung des Fettes, Kohlenhydrate und Eiweiß, sodass dann die Kinder diesen Fortifier auf Frauenmilchbasis, die Mütter können das der Muttermilch zufügen, damit eben einfach der individuelle Nährstoffbedarf des Kindes abgedeckt ist. Und zum Beispiel die ganz Kleinen, die unter 1500 Gramm, die brauchen, jetzt mal ganz lapidar gesagt, mehr Eiweiß. Dementsprechend haben wir auch einen Fortifier, der zum Beispiel mit mehr Eiweiß angereichert wird. Da wird sozusagen das Fett und die Kohlenhydrate entzogen, aber natürlich noch so viel belassen, dass eben das Eiweiß eingebaut werden kann. Aber dementsprechend werden dann die ganz Kleinen mit mehr Eiweiß versorgt. Und was eben noch wichtig ist, dass dieses Pulver eben keine zusätzliche Volumenbelastung für die Kleinen darstellt, was ja auch wichtig ist, weil die ja alles noch so wahnsinnig unterentwickelt und so klein ist, dass sie ja gar nicht so große Mengen sozusagen aufnehmen können und eben aber einfach sichergestellt werden muss, dass sie den Nährstoffbedarf erhalten, den sie benötigen.
Wir hatten ja in einer Folge schon mal darüber gesprochen, dass wenn ein Baby im Bauch der Mutter weiter wachsen darf, hat es eine andere Nährstoffversorgung und hat eine andere Wachstumskurve, als wenn es dann zu früh geboren ist. Und je nach Woche, wie du schon eben sagtest, versucht man eben mit wenig Volumen eine Kaloriendichte zu erzielen, damit das Kind sich gesund und gut entwickeln kann, kognitiv wie auch körperlich, motorisch. Wir werden das extrauterine Wachstum nicht dem intrauterinen anpassen können. Also die Kinder wachsen trotzdem nicht wie im Bauch der Mutter, aber trotzdem sind diese zusätzlichen Nährstoffe, um die Kaloriendichte und die Eiweißdichte des intrauterinen Wachstums eben halt anzupassen. Was da jetzt wichtig ist, ist, bisher wird in Deutschland ein Also selbst wenn ein Kind mit der Milch der eigenen Mutter ausschließlich ernährt wird, was der Goldstandard ist, bekommt es Fortifier auf Kuhmilchbasis. Und somit haben wir wieder den Kuhmilchkontakt und auch das Neck-Risiko, worüber wir öfters gesprochen haben, und Infektionsrisiko allgemein erhöht. Und das ist das, wo ich sagte, seit über 15 oder 20 Jahren in den USA schon lange nicht mehr gemacht wird. Da gibt es den Fortifier auf Humanmilchbasis und das ist das, was ihr jetzt macht, ne? Wo ich unglaublich dankbar bin, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, in Deutschland einen Fortifier herzustellen, der auf Frauenmilchbasis ist, also körpereigenes Eiweiß, keine Fremdeiweiße von der Kuh, und das Neckrisiko damit nochmal deutlich gesenkt wird. Das ist ein Riesengeschenk, ne?
Ja, Allergien, Unverträglichkeiten durch die Eiweiße nicht mehr hervorgerufen werden.
Noch ein Tipp aus der Praxis. Der Fortifier sollte der Muttermilch oder gespendeten Frauenmilch erst kurz vor der Verabreichung, also des Fütterns oder Sondierens, zugefügt werden, da Frauenmilch oder Menschenmilch Verdauungsenzyme hat und die Verdauung schon in der Flasche entstehen würde, wenn man das eben längerfristig zusammenrührt. Und dieser Fehler wird auch in vielen Kliniken gemacht, dass Mehlchen teilweise für mehrere Portionen zubereitet werden. Also vielleicht da auch nochmal überlegen, dass der Fortifier-Zusatz erst in die Milch kommt, wenn das Kind auch die Milch dann erhält.
Was hat man denn früher gemacht, bevor es Fortifier gab? Sind die Kinder dann einfach gestorben unter der 30. Woche? Oder, also man muss ja irgendwie herausgefunden haben, die brauchen mehr Eiweiß.
Also die Medizin hat sich ja so weit entwickelt, also ich bin ja schon eine ältere Generation, habe ich ja schon öfters gesagt, Bila.
Hört man nicht.
Hört man nicht, mag ja sein, aber trotzdem habe ich 81, 82 auf der frühgeborenen Intensivstation angefangen, also ist schon viele Jahre her, jeder kann es ausrechnen, Level 1, und da war die Grenze 29. Woche. 29. Schwangerschaftswoche. Wir haben noch viel intubiert, kontrolliert, beatmet. Da war die Sterberate eine ganz andere als heute. Heute ist 27. bis 29. Schwangerschaftswoche gar kein Thema mehr. Mhm. Ne? Das ist schon eher ein größeres Frühchen und die Überlebenschance ist ja wirklich runtergerutscht bis auf 24 Wöcher. Mhm. Also da ist eine ganz andere Dynamik jetzt hinter. Trotzdem haben wir die Frühchen früher gestopft. Also Fortifier gab es da auch schon. Die sind richtig fett und rund geworden, hatten aber auch metabolisch große, also mit dem Stoffwechsel große Probleme. Viele Kinder hatten mit der Lunge große Probleme aus unterschiedlichsten Gründen, respiratorisch, also dass sie später dann eben halt auch häufig Sauerstoffmangel, Sauerstoff brauchten, Trachealkanülen hatten und, und. Also heute werden die Frühchen deutlich, deutlich gesünder entlassen. Deutlich gesünder.
Aber immer noch viele halt mit irgendwelchen Verdauungsproblemen, wenn man das jetzt mal ganz...
Definitiv. Und es ist, das wirst du sicherlich auch schon gemerkt haben bei deinen Besuchen der Kliniken oder bei Kongressen, es ist so unterschiedlich in Deutschland. Ich kann es nicht immer wieder betonen, dass Frühchen, die mit Frühgeborenen künstlicher Nahrung ernährt werden, haben ein bis zu achtfach erhöhtes Neckrisiko. Und das ist eine schwere Erkrankung fürs Leben. Der Darm wächst nicht mehr nach. Wenn der rausgeschnitten ist, ist er rausgeschnitten. Dann habe ich ein Kurzdarmsyndrom und noch viele, viele andere Probleme. Und wir wissen, dass wir die Neckrate und auch andere Infektionen, Late-Onset-Sepsen und noch viele andere Dinge reduzieren können, wenn ein Kind ausschließlich mit humaner Milch, also Menschenmilch, ernährt wird. Und da finde ich jetzt, du hattest vorhin HMOs gesagt, Humanoligosaccharide. Wir kennen ungefähr 200, haben wir differenziert in der Menschenmilch, sage ich jetzt mal ganz global. Und die Nahrungsindustrie, also die künstliche Milch herstellen, werben damit, dass sie HMOs in die Milchen geben. Das ist Verarschung. weil HMO heißt Humanoligosaccharide. Und die packen da keine Humanoligosaccharide rein, sondern drei künstliche Oligosacchariden, künstlich hergestellt, aber die sind nicht human.
Aber ne? Sie kürzen sie genauso ab auf
die
den Verpackungen?
Die kürzen sie genauso ab, weil Mütter sich ja auch informieren und im Internet unterwegs sind und lesen, oh, Humanoligosaccharide. Und dann steht man vor so einer Packung im Geschäft und der eine wirbt mit Fettsäuren so und so und der andere wirbt mit HMOs und der nächste mit
Calcium,
irgendwas anderem, ne? Und da bist du völlig verwirrt. Und für Frühgeborene nochmal, die sind so unreif, da ist es 10-mal wichtiger, dass die ausschließlich mit Menschenmilch ernährt werden. Und das wird manchmal auch nicht vom Personal ernst genommen, die Wichtigkeit, ne?
Ja.
Sondern das, weil da das Wissen einfach fehlt. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass da böse Absicht hinter ist, sondern das Wissen zur Biochemie der Menschenmilch und der Formularnahrung, das fehlt im Detail, also in der Tiefe.
Genau. Und ja, und das ist eben, wie gesagt, das Wichtige, dass bei dem Pulver eben alles weitestgehend erhalten bleibt und eben auch diese HMOs. Und das ist eben das Wahnsinnige, dass man wirklich damit so viel tun kann und einfach die richtige Ernährung sicherstellen kann. Und auch, sage ich mal, wir können auch zum Beispiel mit dieser hochmodernen Maschinerie, kann man auch die Milch sozusagen in die Bestandteile auftrennen. Dementsprechend auch individuell sozusagen dann den Nährstoffbedarf abdecken. Deswegen sind auch zum Beispiel die Produkte standardisiert. Also man findet in jedem Produkt denselben Eiweiß, denselben Kohlenhydrat und denselben Fettgehalt. Was ja auch, sage ich mal, wichtig ist, weil hatten wir auch schon vorhin einmal drüber gesprochen, dass sich natürlich der Gehalt an Fett zum Beispiel auch individuell ändern kann, von Tag zu Tag.
Ja.
Ich habe jetzt noch eine Frage zu, was viele Neo-Schwestern und Pfleger ja immer wieder beschäftigt, CMV, also Zytomegalie-Virus und die anderen Viren, die so sein können in der Milch. Also wir haben ja auch bei extrem kleinen Frühgeborenen immer noch die Problematik, ist die Mutter CMV-positiv, muss ihre Milch pasteurisiert werden? Da arbeiten auch Kliniken unterschiedlich, ne? Manche bis zur 29. Woche, manche bis zur 32., andere wiederum bis zur 34. Woche. Also CMV ist immer noch so ein Riesending für Neonatologien aufgrund der Risiken für die extrem kleinen Frühgeborenen. Wie checkt ihr da die Viruslast oder wie ist es überhaupt beim Gefriertrocknen? Gehen die Viren kaputt? Also genau. Kann auch eine CMV-positive Mutter spenden?
Genau, also CMV-positive Mütter können auch bei Ameva spenden. Mhm. Und durch diesen Prozess der Gefriertrocknung oder durch diese kurze Erhitzung bleiben jetzt keine schädlichen, also man wird immer, sage ich mal, CMV finden, aber nicht die aktive Form, okay. Sodass es eben keinen haben, also keinen Schaden auslöst. Keine Infektion auslöst und dementsprechend auch am Ende das Pulver. Es wird alles immer getestet und wird immer geguckt. Also wir testen über 1000 verschiedene Viren, sodass da wirklich jedes Risiko ausgeschlossen werden kann.
Also durch die Gefriertrocknung, nochmal für mich fürs Verständnis, werden die Viren zerstört, ähnlich wie beim Pasteurisieren.
Diese Kurzzeiterhitzung,
ja,
genau.
Beim Pasteurisieren habe ich ja aber auch leider die Nebenwirkung, dass viele immunologische Stoffe und Zellen auch zerstört werden, die ja fürs Frühgeborene auch immens wichtig sind. Ne?
Also genau, das liegt aber daran, dass beim Pasteurisieren ja viel länger erhitzt wird und dadurch eben die wichtigen Nährstoffe zerstört werden. Bei Ameva ist es ja, sage ich mal, nicht die Gefriertrocknung, sondern diese Kurzzeiterhitzung, die aber trotzdem dazu führt, dass eben alles Wichtige erhalten bleibt, aber alles, was nicht gewollt ist, dann zerstört wird.
Vielleicht dazu nochmal, also der Standard ist ja diese Holder-Pasteurisierung, wie du schon sagtest, eine längere Zeit, ne, bei 63,5 Grad. Du weißt es noch von deiner Prüfung, Mila, ne? 30 Minuten und dabei gehen eben halt viele immunologische Zellen kaputt. Es ist für ein Frühchen immer besser, die frische Milch zu bekommen. Und das machen auch viele Kliniken, dass sie die frische Milch, auch Spenderinnenmilch, frisch dem Kind zukommen lassen oder den Kindern. Pasteurisiert wird in anderen. Also das ist auch wieder so, jeder macht so ein bisschen so seins. Bei CMV-positiven Müttern tatsächlich bis zu einer bestimmten Woche wird immer pasteurisiert oder sogar verworfen, was schrecklich ist.
Ja.
Ja, das wollte ich dazu noch sagen.
Sehr schön.
Also, ne, das ist auch ganz unterschiedlich. Wird die, also am besten ist immer die rohe, frische, unbehandelte Milch, der Warte. Zellen wegen, ne, der immunologischen Zellen wegen und den ganzen Antikörpern und so weiter und so weiter. Aber wenn pauschal pasteurisiert wird und ganz viel kaputt geht, ist es noch besser als künstliche Säuglingsmilch oder Frühgeborenenmilch. Trotzdem ist der Goldstandard, wenn die Zellen natürlich so weitestgehend erhalten bleiben.
Caroline, ich bin dir total dankbar, dass du uns zu dir eingeladen hast, dass wir so viel über Ameva erfahren durften heute. Klickt auf den Link in unserer Beschreibung, da kommt ihr direkt auf die Website zu Ameva. Und ja, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Schön, dass wir uns alle getroffen haben. Ja. Wir müssen jetzt das Mikrofon ausmachen, weil wir haben so viele Themen, die wir noch außerhalb des Mikrofons besprechen müssen. Genau. Ja, danke schön.
Ja, vielen Dank. Ja. Und euch allen einen schönen Tag.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Möglichkeit nochmal. Es war ein sehr, sehr tolles Gespräch und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben_podcast.